Es war einmal eine schöne Königstochter in einem fernen Land. Die war als kleines Baby verflucht worden und sollte an ihrem 15. Lebensjahr in einen tiefen Schlaf fallen. Der Fluch wurde wahr. Doch nicht nur sie, sondern auch die Königin und der König, der ganze Hofstaat und alle Tiere schliefen ein. Sogar Wind und Wellen wurden still. Nun erzählte man in allen Landen von dieser schönen Prinzessin, zu der kein Prinz gelangen konnte. Denn es war eine große Dornenhecke um das Schloss gewachsen, so wurde die Prinzessin das Dornröschen genannt. Unzählige Prinzen hatten vergeblich versucht, den Weg durch das Dickicht zu finden, aber leider vergebens. Eines Tages aber war es einem Prinzen gelungen. Er kämpfte sich durch und fand das schöne Dornröschen in ihrer Kammer liegen. Sie war so schön anzusehen. Dann küsste er sie. Und dieser Kuss hat alles verändert. Das Dornröschen wurde wach, ebenso der ganze Hofstaat und alle Tiere. Die Prinzessin und der Prinz wurden ein Traumpaar. Es gab eine große Hochzeitsfeier und die beiden lebten vergnügt bis an ihr Lebensende. Ein Märchen in einer Predigt in unserer Gemeinde? Das ist doch äußerst fragwürdig. Das hat der Küster doch noch nie gemacht. Und ob das so gut ist? Wir reden hier doch über die Wahrheit und nicht über irgendwelche Märchen, über ausgedachte Geschichten. Das stimmt zwar, aber nicht selten finden sich Elemente in Märchen, die die Botschaft der Bibel berühren. So auch heute. Ich lese den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus 1. Mose 2, die Verse 4b bis 9 und 15, der ist uns vorgeschlagen von der Kirche. Das ist der Text, der unmittelbar vor dem Text geschrieben ist, den Wolfgang Tarach gelesen hat. Die sogenannte zweite Schöpfungserzählung. Als Gott der Herr Himmel und Erde machte, gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in der Steppe. Denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was gut für den Menschen ist und was schlecht. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, diesen Garten zu pflegen und zu schützen. Liebe Freunde, dieser Text ist ein Text, der zutiefst wahr ist und ganz viel erzählt über Gott, über diese Welt und über uns. Aber leider gab es in der Kirchengeschichte und gerade in unseren konservativen Gemeinden ganz viele Debatten über diesen Text. Sind diese Schöpfungserzählungen wörtlich zu verstehen? Hat Gott die Welt so erschaffen, wie es dort zu lesen ist? Und dann gibt es ja die sogenannte Evolutionstheorie, mit der einfach die Kinder, die Jugendlichen konfrontiert sind. Dieser Theorie kann man sich doch auch nicht einfach verschließen. Aber wie geht man damit um? Früher habe ich mich leidenschaftlich in diese Diskussion eingebracht. Ich habe krampfhaft versucht, die Bibel zu verteidigen. Mittlerweile finde ich diese Debatten ermüdend. Vor allem führen sie zu nichts. Denn in den Schöpfungserzählungen aus 1. Mose 1 und 2, das sind keine naturwissenschaftlichen Abhandlungen darüber, wie die Welt entstanden ist. Da stecken ganz andere Absichten hinter diesen Erzählungen. In unserer großen Jugendarbeit in Wolfsburg gab es sehr viele intellektuelle Leute. Eines Tages kam eine junge Frau auf mich zu, die Medizin studieren wollte. Thorsten, Ich bin ein naturwissenschaftlich aufgeklärt denkender Mensch und ich kann einfach die Schöpfungserzählungen nicht so glauben, wie sie dastehen. Dass die Welt in 7 Tagen erschaffen wurde und so weiter. Das widerspricht dem, was vernünftig ist und was erforscht wurde. Und jetzt, Thorsten, sag mir, ich kann das nicht glauben, aber ich möchte trotzdem eine Christin sein. Geht das? Ich würde gerne mal mit euch darüber reden, ob das geht, ob man Christin sein will, auch wenn man sagt, ich kann das nicht so glauben, wie es dasteht. Früher hätte ich gesagt, in meiner Sturm- und Drangzeit, du musst schon das, also früher da so mit 17, 18, 19, ne, hatte ich so eine radikale Phase, da hätte ich gesagt, du musst schon das Gesamtpaket nehmen. Wenn du glauben willst, dann bitte auch alles. Gott sei Dank war ich als junger Prediger da schon ein bisschen differenzierter und habe gesagt, natürlich ist Christsein möglich, auch wenn du diese Texte nicht unbedingt wörtlich verstehen kannst. Es geht nämlich um etwas anderes. Um was geht es in diesem Text? 4 Aspekte sind mir wichtig. Erstens, das Geschenk des Lebens. Gott nimmt Erde vom Acker und macht daraus den Menschen. So ist es hier zu lesen. Will sagen, der Mensch ist ein Erdling, ein irdisches Geschöpf. Der Mensch ist kein Halbgott. Der Mensch, auf Hebräisch Adam, wird gebildet aus dem Erdboden. Adam war also gar kein Name. Adam heißt einfach Mensch. Er wird gebildet aus dem Erdboden, aus der Adama. Und dann haucht Gott ihm seinen Atem ein. Damit küsst er ihn wach, so wie damals der Prinz das Dornröschen wach geküsst hat. Gott liebt den Menschen in diese Welt, er schenkt ihm Leben, der Mensch wird eine lebendige Seele, weil Gott ihn wach küsst. Die biblische Botschaft dahinter finde ich so ermutigend für dich und für mich, die wir heute hier im Gottesdienst sind. Gott, verdanken wir unser Leben. Du verdankst Gott dein Leben. Aber nicht nur den Start, die Zeugung und die Geburt. Nein, jeden Tag hält er uns am Leben. Jeden Moment, wo unsere Lunge atmet, wo unser Herz schlägt, das ist sein Geschenk an uns. Alles, was uns ausmacht, kommt von ihm. Unser Körper, unsere Persönlichkeit, der Charakter, das Potenzial, die Begabungen. Jeder Mensch ist auf seine Weise einzigartig und schön. Und daraus ergibt sich eine unverlierbare Würde. Schon im Grundgesetz heißt es ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. In den Schöpfungserzählungen der Bibel findet sich darin die Begründung. Weil du, weil ich, weil wir dem Herzen Gottes entsprungen sind, darum haben wir eine Würde, die uns keiner nehmen kann. Und Kirche muss protestieren. Kirche muss einschreiten, Kirche muss sich engagieren, wenn Menschen entwürdigt werden. Denn Entwürdigung von Menschen ist immer ein Angriff auf Gott selbst. Zweitens, von Gott versorgt. Gott erschafft den Menschen nicht nur und sagt, jetzt guck mal, wie du klarkommst. Er versorgt ihn liebevoll. Er richtet ihm ein Zuhause ein. Ein Garten wird angelegt in Eden. So heißt es in Vers 8. Wo genau war das? Eden, der Garten in Eden. Auch hierüber haben sich unglaublich viele Menschen den Kopf zerbrochen. Viele glauben, dass es im Raum des Irak, des Iran zu finden ist. Denn immerhin werden wenige Verse später die Flüsse Euphrat und Tigris erwähnt. Sie haben in Eden ihre Quelle. Und noch heute sind diese beiden Ströme bekannt, diese Flüsse. Sie münden gemeinsam in den Persischen Golf, also mag das irgendwo in dem Bereich des Irak, des Iran zu finden gewesen sein. Aber es gilt auch hier, dieser Ort, es ist nicht wichtig, wo dieser Ort war. Es spielt für den Text keine Rolle, wo sich Eden genau befunden hat. Es geht um etwas anderes. Nämlich Gott will, dass es seinen Menschen gut geht. Und darum setzt er sie nicht auf kargen Ackerboden oder in eine sandige Wüste. Nein, sie dürfen in einem wunderschönen Garten zu Hause sein. Dort finden sich Bäume mit ihren Früchten, Kräuter und noch viele andere essbare, leckere Pflanzen. Aber nicht nur das, die Bäume oder die Pflanzen, die Früchte waren nicht nur lecker, sondern sie waren auch verlockend anzuschauen. Gott hat einen Sinn für Schönheit. Das finde ich so stark. Der denkt nicht einfach nur funktional, das können die vertragen, das hat genug Mineralien oder Vitamine. Nein, das ist schön anzuschauen. Gott hat einen Sinn für Schönheit. Die Menschen sollen nicht nur versorgt sein, sondern sie sollen staunen dürfen über das, was sie umgibt. Und wer sich aufmerksam in der Natur aufhält, der wird an allen Ecken und Enden darauf stoßen. Und wir haben das eben in diesem Lied so ein bisschen gehört. Ja, wie wunderbar die Schöpfung ist. Und wir haben in unserem Urlaub gestaunt über Strände, über Dünen, über Wälder. Wunder, wunderschön. Aber nicht nur die Natur. Auch Farben, dass es so viele Farben gibt, die leuchten. Dass es betörende Düfte gibt, dass es wohlklingende Melodien gibt. All das ist Schönheit der Schöpfung. Doch schnell wird klar, und wir haben es eben in der Lesung gehört, dem Adam, dem Erdling, fehlt etwas. Ihm fehlt ein Gegenüber. Und so erschafft Gott die Tiere, aber das Wahre ist es noch nicht, ja? Hunde können zwar Freunde des Menschen sein, aber er braucht noch mehr. Er braucht ein wirkliches Gegenüber, einen Mensch, mit dem er Beziehung pflegen kann, mit dem er sprechen kann, dass er lieben kann. Dem Menschen wird die Chava, oder wie wir sagen, die Eva, an die Seite gestellt. Auch das wieder kein Name, sondern Chava, Eva bedeutet die Mutter allen Lebens. Drittens, der Sinn der Arbeit. Der Garten Eden wird uns zwar als paradiesischer Ort vor Augen gemalt, aber er ist kein Schlaraffenland, ja? In dem sich Adam und Eva die Füße hochlegen sollen und wo ihnen gebratene Tauben in den Mund fliegen. Sie sollen die Erde bebauen und bewahren, so heißt es hier. Liebe Freunde, rumgammeln ist zwar mal ganz schön, aber nicht langfristig. Langeweile und Nichtstun machen auf Dauer nicht glücklich. Und darum ist zum Beispiel auch Arbeitslosigkeit, wenn Menschen keine Arbeit finden, ist nicht nur ein finanzielles Problem, ein wirtschaftliches Problem. Viele arbeitslose Menschen leiden daran, dass sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, dass sie sich nicht mehr entfalten können, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Denn das ist in uns hineingelegt in der Schöpfung, liebe Freunde. Gott hat uns so gemacht, dass wir selber gestalten können, dass wir selber kreativ sein können. Was wir daraus gemacht haben, das war nicht in seinem Sinne, ja? Karriere, Denken, Arbeitssucht, Hektik, das wollte er nicht. Aber er wollte, dass wir bebauen, bewahren, gestalten. Was steckt hinter diesen beiden Begriffen? Bebauen, etwas gestalten, etwas schaffen. Dieser Welt ein Gesicht geben. Natürlich bebauen, da denken wir in erster Linie an Bauen von Häusern und Gebäuden, also Architektur im weitesten Sinne. Aber das ursprüngliche Wort im Hebräischen hat noch viel mehr im Blick. Hier steht nämlich wörtlich Kultur. Ihr sollt die Erde kultivieren, ihr sollt Kultur setzen. Also das Komponieren von Liedern, das Erdenken von Geschichten, von Theater, Bildung, Wissenschaft, Erziehung und viel mehr. All das ist Ausdruck menschlicher Kreativität und Gestaltung dieser Welt. Und bewahren? Naja, das haben wir lange überhört und überlesen. Das bedeutet, bewahren, wir haben Verantwortung für diese Erde. Diese Erde ist nicht unser Besitz. Sie ist eine Leihgabe Gottes und für diese Leihgabe haben wir Verantwortung. Und dieser Verantwortung sind wir oft nicht nachgekommen. Wir haben Raubbau an der Erde betrieben. Aus Gier haben wir sie ausgebeutet. Wir haben nicht auf sie geachtet und nun kriegen wir die Quittung. Die größte Herausforderung der nächsten Jahrzehnte ist nicht Corona, sondern die Klimakatastrophe. Sie ist die Folge davon, dass wir das Bewahren der Schöpfung nicht ernst genommen haben oder nicht ernst genug nehmen. Liebe Freunde, Ökologie ist ein theologisches Thema. Und darüber reden wir in unseren Kirchen und Gemeinschaftskreisen viel zu wenig. Das haben wir den Grünen überlassen. Aber das müsste unser Thema sein, ökologische Verantwortung. Und viertens noch das verlorene Paradies. Unser Text erzählt also auf wunderbare Weise von der Kreativität Gottes. Ich habe das jetzt schön entfaltet. Ja, die Vielfalt der Schöpfung, die Würde von uns Menschen. Wir sind geschaffen als soziale Wesen, die auf Beziehung angelegt sind. Toll. Schöne Worte, ermutigende Akzente. Findet ihr auch, oder? Ja, ne? Ein dezentes Nicken, das ist doch schön. Ist doch was angekommen. Also können wir jetzt aufhören und gut gelaunt nach Hause gehen. Fein. Aber das wäre nicht ehrlich. Ein unbeschwertes Nachhausegehen. Wenn wir ehrlich sein wollen und uns nichts vormachen wollen, dann müssen wir sagen, so wie die Erde hier beschrieben ist, so ist unsere Welt doch gar nicht. Die harten Fakten sehen doch anders aus. Menschen werden permanent entwürdigt. Familien zerbrechen. Die Schöpfung wird ausgebeutet. Es herrschen Gier und Kapitalismus, Terror und Krieg. Das sind doch die Themen, die die Nachrichten bestimmen. Ja, wir müssen festhalten, diese Erde, und das gehört dazu, wenn wir ehrlich sein wollen, diese Erde und unser menschliches Leben entspricht nicht dem, was 1. Mose 1 und 2 erzählen. Es ist nicht so, wie es in Eden wohl mal war. Warum? Woher kommt dieser Riss? Warum diese Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit? Dazu gibt es viel zu sagen. Aber jetzt, doch nicht mehr jetzt. In meiner Predigt am nächsten Sonntag will ich mit euch über dieses große Drama reden, das sich dort in Eden abgespielt hat. Aber schon in unserem heutigen Text wird angedeutet, wo das Unheil seinen Anfang nahm. Es wird nämlich von zwei besonderen Bäumen gesprochen, dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Was sind das für Bäume? Es geht bei diesen Bäumen um Freiheit. Gott ist Freiheit wichtig. Freiheit bedeutet, dass wir entscheiden können, was wir tun und was nicht. Und Freiheit ist so wichtig. Und Gott wollte, dass wir frei sind, aber Freiheit birgt auch ein Risiko. Nämlich, dass wir Wege gehen, die uns und andere zerstören. Gott ist dieses Risiko eingegangen. Er hat uns Freiheit geschenkt. Aber es ging nach hinten los. In meiner nächsten Predigt will ich mit euch darüber nachdenken, wie das kostbare Paradies des Garten Edens verloren gegangen ist. Aber wir werden auch sehen, wie Gott den Schaden wieder zurechtbringt und wie wir das verlorene Paradies wiederfinden können. Aber soweit sind wir noch nicht. Heute sollte der Blick auf etwas anderes gerichtet sein, nämlich auf die wunderbare Schöpfung, den Zauber des Anfangs, auf einen kreativen Gott, der dich und mich in diese Welt hineingeliebt hat, der uns wach geküsst hat. Er hat dir seinen Atem eingehaucht. Und dieser Blick auf dein Leben, dass du von ihm erdacht und gewollt bist, darf dir Mut machen. Du darfst wissen, du bist geliebt von Anfang bis zum Ende, vom ersten bis zum letzten Tag deines Lebens. Du bist für immer geliebt und ich wünsche dir, dass du das glauben kannst. Und dass du nicht glaubst, wenn andere dir sagen, du bist nichts, du kannst nichts, du bist ein Loser. Schenke dem keinen Glauben, schenke dem lebendigen Gott Glauben, dass er diese Welt nicht ohne dich wollte und will. Das gibt deinem Leben ein Selbstbewusstsein. Ein demütiges Selbstbewusstsein und eine Würde, die dir keiner mehr nehmen kann. Amen.